So beginnen wir jetzt. Allmächtiger Gott, sende uns heute deinen Heiligen Geist, damit wir an diesem Abend dich ganz hören können und damit wir dir zuhören können, damit wir uns dir öffnen können. Herr, wir brauchen dich jetzt und wir brauchen deine Gegenwart. Du hast uns in das Geschenk der Ehe hineingeholt. Und heute Abend dürfen wir mit ganz, ganz vielen Paaren verbunden sein, die alle dich lieben und die alle einander besser lieben wollen. Und ich danke dir und ich preise dich einfach schon dafür, dass so viele Menschen zusammen sein dürfen heute, die dir zeigen wollen, dass sie auf deiner Seite sind. Herr, komm und erneuere heute Abend unsere Liebe. Erneuere die Liebe von jedem Paar und lege deine eigene Liebe in unsere Paare hinein. Lege dein eigenes Leben in unser Leben hinein. Lege deinen eigenen Geist in uns hinein. Lege deine Kraft in uns hinein. Lege dein Licht in uns hinein, damit wir heute Abend dir begegnen können, damit wir dein Wort hören und damit wir einander helfen können, unsere wunderbare und große Berufung immer besser zu leben. Herr, sei gepriesen für das Geschenk der Liebe, für das Geschenk deiner Liebe und für das Geschenk, dass wir deine Liebe auf dieser Welt weiter lieben und weiter leben dürfen. Dazu komm, Heiliger Geist, komm jetzt und erleuchte uns, komm und stärke uns, komm und erneuere uns. Komm und hilf uns, dass wir verstehen. Komm und erfülle die Orte, wo wir sind und unsere Herzen, unseren Verstand. Komm und erfülle unser Leben, heile, was verwundet und stärke, was gut und heil ist. Wir wollen deine Zeugen sein, Herr. Maria, dich bitten wir heute um deine besondere Fürsprache und wollen uns dir Arme empfehlen und bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, dass wir aufmerksam sind, dass wir das Wort Gottes an uns heranlassen. Und Maria, sei du unsere Fürsprecherin. Und heute Abend, während wir hier zuhören und nachdenken, bitten wir dich, Maria, dass du zum Thron des Herrn gehst und dass du ihm erzählst von jedem einzelnen dieser Paare. Denn du, Herr, du, Maria, kennst die Paare. Du weißt, was in jedem dieser Paare wichtig ist an diesem Moment. Maria, du hast dich auf jedes dieser Paare eingelassen und hast unter dem Kreuz den Auftrag angenommen, jedes dieser Paare zur Fülle zu führen. Und deswegen bitten wir dich, Maria, erzähl Gott von uns. Ich, Maria, bitte mir, dass du bei uns bist und dass du uns segnest und dass du uns beibringst, zu horchen, Ja zu sagen, und immer weiter zu gehen auf einem Weg, den wir nicht kennen, aber der groß ist, weil es ein Weg Gottes ist. Bitten wir zu dir, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Johannes Paul II., bitte für uns und heilige Louis und Sélie Martin, bittet für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erstmal ein Riesenwillkommen Ihnen, euch allen. Wir sind jetzt 340 Bildschirme miteinander verbunden und ich glaube, das Schönste heute Abend ist überhaupt einfach, dass so viele Menschen, so viele Paare ihr Ja ganz bewusst vor Gott erneuern wollen. Ich finde das großartig und ich glaube, die Freude im Herzen Gottes muss riesengroß sein. Denn wenn Gott Paare sieht, dann denkt er an seinen Bund, dann denkt er an das, was immer sein Traum war. Nämlich, er wollte schon immer, dass seine Liebe, die er in den Menschen hineingelegt hat und die durch diesen Riss, der durch die Erbsünde entstanden ist, irgendwie verloren gegangen ist, dass die wieder beginnen kann. Und mit jedem Paar, das neu einander Ja sagt, beginnt von neuem diese Möglichkeit. Und deswegen seid ihr heute Abend eine unglaubliche Freude und eine Hoffnung. Und es ist jetzt schon sicher, dass Gott in diesen Stunden, heute und morgen und am Sonntag, die Risse ausbessern und das, was gut ist, sichern wird und dass er viel Licht in eure Herzen legen wird. Das Schöne ist auch, wenn man gemeinsam betet, dann können wir uns immer am Glauben der anderen anlehnen und wir können sicher sein, dass hier ganz, ganz tolle, ganz heilige Ehepaare dabei sind. Vielleicht auch andere, die ganz neu sind, die vielleicht gerade in einem schwierigen Moment sind. Es gibt vielleicht Paare heute Abend, die müde sind, die erschöpft sind, ja, die eigentlich eine Auszeit brauchen. Es gibt vielleicht Paare, die versucht sind, aufzugeben. Es gibt vielleicht Paare, die einen dunklen Moment erleben, wo sie nichts mehr verstehen. Es gibt vielleicht Paare, wo einfach alles toll ist im Moment. Hoffentlich. Ja. Es gibt Paare, die einfach ein bisschen vielleicht in die Routine gerutscht sind und wo irgendwie alles normal geworden ist. Das alles kann sein. Das Wichtigste heute Abend ist, dass wir Gott in diese ganzen Paarleben hineinlassen. Er, der mit euch allen vor so und so vielen Jahren einen Bund geschlossen hat und der euch allen gesagt hat, ich werde für immer bei euch sein. Ich möchte mit einem kurzen Text beginnen vom Gründonnerstag, einfach weil er schön ist und weil er uns gut einführt in diesen heutigen Abend. Aus dem Johannesevangelium 13. Kapitel. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab, umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus weiß irgendwas Großes, was ansteht. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, seine große Stunde. Eine große Stunde, in der er eine Vollendung schaffen wird und in der er uns in seinen großen Auftrag mit hineinziehen wird. Und das werden wir heute Abend versuchen, ein wenig zu beleuchten. Ein wenig nachzudenken, was es heißt, was dieser Auftrag ist, in den er uns hineinholt und was das konkret für uns bedeutet, wie wir sozusagen am besten hineinhorchen können, diesen Auftrag, wie wir ihn am besten annehmen können. Dazu möchte ich sagen, es ist gut und wichtig, dass wir uns als Paar oft erneuern. Und zwar nicht das Was erneuern und nicht das Wie erneuern. Wie machen wir das jetzt besser? Und was sollen wir tun? Sondern zunächst einmal das Warum. Warum ist es gut, verheiratet zu sein? Warum ist es gut, für die Ehe, um die Ehe zu ringen? Warum ist es gut, wenn man ein gutes Paar ist, ein noch besseres Paar zu werden? Warum ist es gut, die Heiligkeit zu leben? Warum ist es gut, zu ringen, aufmerksamer zu sein, liebevoller zu sein, geduldiger zu sein? Warum? Denn wenn wir das begreifen, dann können wir weit gehen. Wenn wir das begreifen, dann öffnen wir uns anders. Wenn wir das begreifen, merken wir, okay, das können wir gar nicht machen, aber das können wir empfangen. Und Gott will nie, dass wir Menschen sind, die etwas schaffen. Dazu hat er uns nicht gerufen, denn er kennt sehr gut unsere Grenzen. Er will nur, dass wir annehmen. Und dafür, dass wir annehmen können, müssen wir begreifen können. Wir müssen wissen, da gibt es etwas. Da steht etwas zur Verfügung. Da ist etwas da für uns. Da meint er etwas mit uns. Ja, und das muss man entdecken. Und dafür möchte ich mit euch teilen Dinge, die ich in den letzten Jahren verstehen durfte und die ich zum Teil sogar erst in dieser Karwoche und in diesen vergangenen Tagen verstanden habe. Da auch wir Priester verstehen immer neue Dinge und staunen immer weiter. Ihr wisst, vor circa einem Jahr ist in Paris die Kathedrale Notre Dame abgebrannt. Sie ist nicht eingestürzt, aber sie ist abgebrannt. Und neulich durfte ich einen Film sehen auf France 2, der auf dem Internet war zum Glück, weil ich schaue kein Fernsehen, aber und da zeigen die, was die Feuerwehrleute und später was Handwerker gemacht haben, um dafür zu sorgen, dass die Kathedrale in den darauffolgenden Tagen nicht komplett einstürzt, weil Einsturzgefahr bestand an allen Ecken und Enden. Und es ist erstaunlich, wie zum Beispiel Schreiner, die normalerweise in einer Werkstatt arbeiten und irgendwelche sozusagen braven, unschuldigen Holzklötze sägen, auf einmal hat dieses Holzklötze Segen, hat auf einmal mitgemacht oder mitgewirkt daran, dass man ein Weltkulturerbe absichert. Weil eben dieser Schreiner einer von einem Riesenteam wurde, der ausgesucht wurde, wo er seine spezifischen Kenntnisse einbringen konnte, um irgendeinen Riesenstützarm abzusichern. Und der sagt dann im Interview, sagt er, ich hätte nie gewusst, dass mein Leben so eine Bedeutung haben würde. Und dann auch die Leute, die auf Trapezen oder auf langen Seilen sich über irgendwelche Abgründe drüber seilen, um irgendwelche Kabel zu verbinden, damit Sicherungsnetze gelegt werden können, beeindrucken. Das sind alles Menschen, die zum Teil unbedeutend sind. Einer hat so gesagt, ja, mein Vater hat mir immer gesagt, du wirst es nie zu was bringen. Und heute weiß ich, mein Leben hat eine Rolle gespielt. Warum? Weil die begriffen haben, I'm part of a bigger project. Ja, ich darf in etwas Größerem mitmachen. Sozusagen die Vision, mein Leben spielt eine Rolle, auch wenn es klein ist. Ja, auch wenn es gar nicht so speziell ist. Mein Leben spielt eine Rolle, macht einen Unterschied. Und je mehr ihr begreifen dürft, dass euer Leben einen Unterschied macht, desto mehr werdet ihr euch danach sehnen, dass eure Ehe immer heiliger werden kann. Es geht mir genauso als Priester. Je mehr ich begreife, desto weiter komme ich und desto mehr staune ich und desto mehr verbeuge ich mich und desto mehr will ich das teilen natürlich auch. Und meine große Leidenschaft sind die Paare, das kann ich nicht vertuschen. Ja? Ich habe mich den Paaren verschrieben, weil ich euer größter Fan bin und weil ich euer größter Anfeuerer sein möchte, weil ich glaube, dass ihr eine riesige Aufgabe in dieser Welt habt, nämlich ihr seid eigentlich die Geheimwaffe des Herrn, ihr seid die Hintertür des Herrn, ihr seid die, durch die der Herr heimlich und still sein Bild in dieser dunklen Welt immer noch ganz hell leuchten lässt. Und wenn man das begreift, was sein Plan ist, dann kann man sich darauf einlassen. Und die Kirche hat früher, sagen wir vor dem Konzil, viele gute Sachen gesagt, aber hat sich mehr sozusagen darauf bezogen, dass die Familie Kinder haben soll und dass sie einander helfen sollen als Paar und dass man dann die Kinder erziehen soll und das ist alles schön und recht. Aber die Kirche hat weniger darauf geschaut, was eigentlich Gott gemeint hat, als er am Anfang gesagt hat, okay, ich schaffe die Erde und dann das Wasser und dann die Berge und dann die Pflanzen und dann die Tiere und dann Pause. Und dann zieht er sich sozusagen in sich zurück und sagt, was machen wir noch? Und dann sagt er, wir schaffen den Menschen nach unserem Bild, damit es ein Bild in unserer Welt gibt, wo sozusagen unsere Dreifaltigkeit, die Größe, die Schönheit, die Stärke, die Treue, die heilende Kraft Gottes gegenwärtig ist. Und das seid ihr. Ihr seid der Ort, an dem Gott heute seine heilende Kraft gegenwärtig machen möchte. Das war sein ursprünglicher Plan. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen, Mann und Frau. Und sein Plan war, dass da, wo Mann und Frau sind, dass da alles gut wird. Dass da, wo ein Mann die Hand einer Frau nimmt, dass da alles gut wird. Dass da, wo ein Mann den Arm um seine Frau legt, dass da Gottes Heilung in die Welt kommt. Nicht irgendwie Gutes geschieht und eine Frau sich getröstet. Nein, nein, nein. Dass Gottes Güte diese Frau stärkt. Ja? Dass da, wo Kinder Eltern sehen, die sich liebevoll anschauen, dass Kinderherzen von Gott geheilt werden, durch diese Liebe der Eltern hindurchleuchtet. Das war sein Plan. Das war sein großer Plan. Er hat den Menschen sozusagen geschaffen, dass der Mensch so lieben könnte wie er. Und wie liebt Gott? Die Art, wie Gott liebt, ist eine Liebe, die eine sich verschenkende ist. Gott kann nicht anders, als sich dir radikal hinschenken. Kann nicht anders. Er kann nicht anders, als dich radikal annehmen mit allem, was du bist, mit allen deinen Schwächen. Er kann nicht anders. Das heißt, wenn du eine Kirchentür aufmachst, kann er nicht anders, als sich dir völlig zu verschenken. Er kann nicht anders. Und wenn du als gebrochener Mensch zu ihm hinkommst, kann er nicht anders, als dich mit all deiner Gebrochenheit ganz annehmen. Und sehnen wir uns nicht alle danach, ganz angenommen zu sein? Dass ich weiß, es gibt irgendwo in der Welt einen Ort, wo ich ganz, ganz angenommen ist, wo alles gut ist, wo ich wo ich ganz ich selber sein darf, wo ich keine Rolle spielen muss, wo nichts von mir erwartet wird, wo ich einfach nur ankommen darf und weiß, zwei Riesenarme erwarten mich. Idealerweise ist das die Ehe. Aber das ist schwer, weil wir auch müde sind und weil wir erschöpft sind und weil wir auch mal schlecht drauf sein können. Ja? Wir haben das Recht, auch mal nicht perfekt zu sein. Ihr habt das Recht, Fehler begangen zu haben. Ihr habt das Recht, Fehler begangen zu haben, die nicht so schnell aus dem Gedächtnis rausgehen. Ihr habt das Recht dazu. Ihr habt das Recht, unvollkommen zu sein. Ihr habt das Recht, irgendwas nicht zu schaffen, nicht ganz auf der Höhe zu sein. Aber kommen wir nochmal zurück. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er vollkommen lieben kann, wie Gott lieben kann. Das war sein ursprünglicher Plan. Und dass da, wo ein Mensch ist, die ganze Liebe Gottes da ist. Und stell dir mal vor, den Menschen, wo jede Faser seines Leibes wirklich erfüllt ist von der sich verschenkenden Liebe Gottes. Und es gibt Menschen, wo man so ein bisschen das spürt. Und man sagt, das ist schön, bei diesen Menschen zu sein. Das tut einfach gut. Ja? Und ich kann euch sagen, es gibt Paare, wenn ich zu denen hingehe, da atme ich auf. Da darf ich einfach, da fühle ich mich so angenommen. Ja? Es gibt Paare, die haben das irgendwie raus. Die haben so viel geliebt, dass Gott da so viel reingekommen ist, dass das gut ist, obwohl die viele Fehler gemacht haben. So, das Problem ist, die Erbsünde, die hat da einen Riss in das Ganze reingebracht. Erbsünde kann man sich vorstellen wie ein Virus. Und ein Virus, der das Immunsystem des Menschen geschwächt hat. Und weil das Immunsystem des Menschen geschwächt worden ist, ist er auf einmal anfällig geworden auf mehr und mehr Krankheiten. Und die Hauptkrankheit ist, dass er misstrauisch geworden ist gegenüber allen. Gegenüber Gott, gegenüber den Mitmenschen und gegenüber sich selber sogar. Und das ist das, was am meisten wehtut. In eurer Liebe, in eurer Beziehung, wenn ich irgendwie ein Misstrauen spüre, wenn ich irgendwie es nicht schaffe, ganz zu vertrauen, das ist so schmerzhaft. Ja? Oder wenn ein Gedanke von früher hochkommt, ich will das nicht, aber das kann hochkommen. Und das größte Drama sozusagen ist, dass diese Liebe einen Riss bekommen hat. Man kann sagen, sozusagen wie Notre Dame in Flammen, kann man sagen, die Menschheit steht in Flammen. Man kann sagen, die Liebe heute steht lichterloh in Flammen. Weil heute euch so vieles unter Liebe verkauft wird, was mit Liebe wenig zu tun hat. Drum leuchtet heute richtige Liebe noch viel mehr. Und drum ist jede kleinste Geste, jeder kleinste Blick von euch noch viel wertvoller heute als je zuvor in der Geschichte. Und drum ist der Teufel wütend und will brechen und zerbrechen und trennen und nerven und bestürmt euch von allen Seiten mit Gedanken und Stress und allem Möglichen, damit man nur ja nicht einander die ganze Zeit schenkt und widmet, die der andere braucht. Und was mein einziges Versprechen ist, was ich in meinem Leben abgelegt habe, jemals als Erwachsener. Mein einziges Versprechen ist nicht mein Beruf, ist nicht meinen Kindern, ist nicht meinen Eltern, ist nicht meinen Geschwistern, ist nicht in Erwartung der Mitmenschen, dein einziges Versprechen, das ich je an Menschen abgelebt habe, als Erwachsener, ist, meinem Ehepartner zu sagen, ich werde immer da sein, in guten und schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich nehme dich an und ich gebe mich dir ganz hin. Und dieses Versprechen schützt uns vor uns selber. Denn man macht nämlich dieses Versprechen, weil man es eigentlich gar nicht halten kann, ohne es zu machen. Das heißt, man macht das Versprechen, weil es gut ist, es zu machen, weil man nachher sagen kann, okay, jetzt habe ich es gemacht. Und jetzt halte ich es auch. Jetzt komme ich immer wieder zurück zu dem Ort des Verbrechens, wo ich das gemacht habe. Ja? Du legst das Versprechen ab in der Zeit. Im Moment, in dem du es ablegst, berührt sich Zeit und Ewigkeit. Gott beugt sich runter, auf die Zeit runter. Und du kommst raus mit deinem Verlobten und dann sagt ihr beide ja. Und Gott sagt, und ich sag euch ja für immer, okay? Vergesst das nie. Und dann geht ihr wieder rein in der Zeit und er behält euer Ja ganz frisch und er sagt, mein Gott, ich hoffe, dass die beiden begreifen, was ich meine, dass ich für immer bei denen sein werde. Ich hoffe, dass sie das begreifen. Ich hoffe, die realisieren, was ich bereit bin dafür zu tun, um ihre Ehe nicht nur zu retten, sondern besser zu machen und immer besser zu machen. Die Liebe brennt. Und deswegen seit dem Moment der Erbsünde hat Gott alles versucht, um heil zu machen, neu zu machen. Er hat den Menschen die Propheten geschickt und hat den Menschen die Patriarchen geschickt und hat den Menschen einen Bund und immer wieder einen neuen Bund angeboten. Und der Mensch hat immer wieder Ja gesagt und ist dann immer wieder gefallen. Und dann war es immer wieder zu schwer. Und dann hat Gott schließlich gesagt, okay, ich werde Mensch und lebe das mit euch und liebe euch das mal vor, sozusagen. Und es ist extrem wichtig für uns Christen, das Leben Jesu zu kennen. Weil sonst kann ich mich selber nie verstehen. Und sonst kann ich dich nicht verstehen. Und sonst kann ich nicht verstehen, was bei uns nicht funktioniert. Denn wir haben uns die Liebe geschworen. Das heißt, wenn wir nicht Experten werden in der Liebe, und zwar wie Gott sie gemeint hat, dann ist es klar, dass irgendwas immer hängen bleiben wird. Irgendwas wird immer sich festhängen. Und deswegen ruft Gott Menschen in seinen Plan hinein. Aber zuerst wird er selber Mensch. Er ruft im Alten Testament einige Menschen, aber es sind ganz wenige. Menschen mit einem ganz reinen und heiligen Herzen. Und dann später sagt er, ich brauche nicht, dass ihr perfekt seid, keine Angst. Ich brauche nur, dass ihr mir die Tür öffnet, immer und immer wieder. Und er kommt in diese Welt hinein. Er kommt in diese Welt hinein und zeigt uns, was er gemeint hat und liebt uns sozusagen ein Leben vor. Aber deswegen sind die Tage, die wir gerade gelebt haben, die Karwoche und jetzt die Ostertage für uns extrem wichtig, weil in den Kartagen sozusagen in Konzentrat bestimmte Facetten der Liebe Gottes, die extrem wichtig sind, besonders sichtbar werden. Deswegen werden wir heute, ich habe zwar einige beim anderen Einkehrtag dabei gehabt und habe einige dieser Elemente auch erwähnt, aber werde ich heute nochmal in die Kartage reinschauen, zum Teil Ähnliches, zum Teil anderes sagen und morgen am Abend in die Osterzeit, in die Erscheinungen Jesu der Osterzeit hineinschauen, weil er uns ganz wichtige Sachen sagt. Und dazu möchte ich euch zunächst einmal zwei große Lichter mitgeben, die ich in dieser Karwoche eigentlich zum ersten Mal so richtig verstanden habe. Das erste Licht ist, dass der große Auftrag Jesu, mit dem er in die Welt gekommen ist, ist nicht irgendwie uns zu erlösen von der Sünde, ja, natürlich auch, aber sein Auftrag ist, in dieser Welt das Reich der echten Liebe neu zu beginnen. Das Reich der echten Liebe zu errichten. Also sein Plan, mit dem er kommt, ist, er sagt, ich werde in dieser Welt den Menschen daran erinnern, wo er herkommt, wo er hingeht und was eigentlich unser Auftrag ist. Und wenn Gott uns erinnert, dann erinnern wir uns selber in unserem Herzen, dann erinnert sich etwas und dann kommt wie so eine Nostalgie in uns und sagen, stimmt, da ist was. Also er kommt, um in dieser Welt das Reich der Liebe zu errichten, die Liebe seines Vaters, damit wir lieben. Im Himmel, so wie auch auf der Erde. Das heißt, dass wir sozusagen hier lieben, wie oben im Himmel geliebt wird. Das können wir aber nicht selber, sondern das macht er zunächst mal. Er holt sozusagen die Liebe des Vaters in die Welt hinein. Ja. Und dann zeigt er uns, wie man mit dem Vater verbunden ist, damit die Liebe weiter in die Welt hineinkommt. Und dann zeigt er uns, wie das geht, unter allen möglichen Umständen. Ja. Das heißt, er zeigt uns in allen noch so schwierigen Umständen, wie Liebe funktioniert. Und dass es in Liebe eben gar nicht darum geht, dass ich immer mich gut fühle, sondern dass es in Liebe darum geht, etwas zu retten, was die Welt braucht, um nicht zu vergehen. Und lieben kann man Gott sei Dank auch, wenn man nichts fühlt. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Oder uns daran erinnern. Papst Benedikt sagte mal sehr schön, der erste Mensch, Adam, war sozusagen mit dem Vater, mit Gott, dem Vater verbunden, aber er wurde brüchig sozusagen und das Kettenglied ist gerissen. Und alle, die an ihm hingen, im Prinzip, da riss das von Neuem und wir sind runtergerutscht. Und dann sagt er daraufhin, ist Gott selber Mensch geworden und Gott beginnt in Jesus das Menschsein neu. Ja. Wenn man sagt, Christus der neue Adam, das heißt, Jesus, Gott beginnt in uns das Menschsein. Das heißt, er bringt uns von neuem bei, was er eigentlich gemeint hat. Drum ist dieses nochmal für uns als Christen auf Christus schauen, sein Leben kennen, in den Details es mitleben zum Teil extrem wichtig. Und in den besonderen Geheimnissen Christi ist es noch wichtiger, diese Geheimnisse mitzuleben, damit wir mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand mitfühlen können, was er fühlt und uns von seiner Art es zu leben eigentlich berühren lassen können. Das kann man nicht kontrollieren, das kann man sich nur schenken lassen, wie die meisten Sachen im Glaubensleben. Also er kommt, um das Reich der Liebe neu zu errichten. Zweites großes Licht, bevor er diese Welt wieder verlässt, sagt er, okay, jetzt brauche ich Menschen, die meinen Auftrag weiterführen. Und dann ruft er zwei Gruppen von Menschen in seinen Auftrag hinein. Das eine sind Menschen, die sich ganz ausdrücklich Gottes Causa weihen. Okay, das sind geweihte Frauen und Männer, das sind Mönche und Ordensschwestern, das sind geweihte Laien und das sind Priester. Das ist ein Teil. Und dann gibt es eine zweite Gruppe Menschen, die sich ganz ausdrücklich der Liebe weihen. Ja? Und das sind die Paare, das sind die Ehepaare. Ja? Und das ist vielleicht für einige neu im Gedanken, haben wir uns seiner Causa geweiht, vor allem, dass seine Liebe in dieser Welt weitergeht, vielleicht gar nicht bewusst, sondern wir haben gesagt, na, wir heiraten, um eine Familie zu haben und um gut miteinander zu sein und, ja, und Gott irgendwie dabei zu haben. Aber Johannes Paul II. Sagte uns, dass die eheliche Liebe und die priesterliche oder die geweihte Liebe im geweihten Leben sind die zwei Formen einer und derselben großen menschlichen Berufung, nämlich ganz geschenkt zu werden und ganz anzunehmen. Das macht ihr in eurem Eheleben und das machen wir in unserem geweihten Leben. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ihr und wir haben genau dieselbe Berufung, nur die zwei Seiten. Was uns verbindet, ist der Auftrag, dass in dieser Welt heute weiter geliebt wird, wie im Himmel geliebt wird. Ja, das ist unser großer Auftrag. Und das ist wunderschön, weil das heißt, wir haben wirklich dieselbe Berufung und wir haben einen Himmel, der hinter uns steht, sozusagen, der sich dafür einsetzt. Und das werden wir jetzt sehen, wie verbindet sich das. Das heißt, Johannes Paul II. Nennt das die bräutliche Berufung. Das ist ein bisschen komisch als Ausdruck, aber es ist jedenfalls diese Berufung, ganz geschenkt zu werden, ganz, ganz hingabevoll und ganz annehmend zu werden. Das heißt, ihr werdet einerseits Ort, wo die Liebe Gottes weitergeht, aber ihr werdet auch Zeichen seiner Liebe in der Welt. Und da gibt es einen tollen Satz im deutschen Trauritus, den ich großartig finde, nämlich bei der Segnung der Ringe spricht der Priester: Herr und Gott, du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in dieser Welt zugegen. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Das heißt, wenn ihr einander Gutes tut, dann ist Gott nah, wegen euch. Wegen euch. Das heißt, wenn ihr euch bemüht, heute Abend ein bisschen liebevoller miteinander zu sein, dann ist Gott der ganzen Welt näher, wegen euch beiden. Das hat er von immer schon so gemeint. Das ist wirklich der Wunsch, der Traum, der Plan Gottes. Kein Wunder, dass der Versucher das nicht haben kann und alles zerbrechen. Kein Wunder. Und dann geht es weiter, segne diese Ringe, segne dieses Brautpaar, das sie als Zeichen deiner Liebe und Treue tragen wird, lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. Das heißt, ihr seid ein Ort der Nähe Gottes, und ihr seid ein Zeichen der Liebe Gottes. Ich kann euch sagen, wenn ein Ehepaar sich liebevoll anschaut, besonders wenn sie nicht gerade mal 2 oder 3 Jahre, sondern schon mal 7 oder schon mal 10 oder schon mal 20 oder schon mal noch länger verheiratet sind, und je länger, desto größer. Wenn dieses Paar sich liebevoll anschaut, tut das einfach so gut. Aber es ist nicht so schön, weil es so romantisch ist. Nein, es ist so schön, weil es im Herzen von jedem, der euch sieht, irgendwie Klick macht und die Seele weiß, ah, er ist da, er ist da. Er ist da. Der Kopf versteht es nicht unbedingt. Wenn der Kopf die Seele zu horchen versteht, dann weiß der Kopf sogar, wenn die Seele macht, wenn das Herz brennt, weiß die Seele, er ist da. Wie bei den Emmaus-Jüngern, brannt uns nicht das Herz. Brannt uns nicht das Herz heißt, er ist da. Also, du schenkst uns deine Nähe, wo Menschen einander lieben. Einfach nur das ist so groß, es ist so heilig, es ist so wichtig. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. Ihr seid eine riesige Hoffnung für die Menschen und für Gott. Und deswegen mache ich diese Abende, weil ich das nie aufhören werde, euch daran zu erinnern. Ja? Ihr habt die schönste Berufung, die es überhaupt gibt. Im Trausegen sagt der Priester dann, wir preisen dich, heiliger Vater, denn du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen, als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Auftrag. Die Liebe ist euer Auftrag. Es ist nicht etwas, was man als normal ansieht, ja, wir lieben einander. Nein, es ist ein Auftrag. Das heißt, etwas, was man tut. Etwas, was man weiterentwickelt. Es ist ein Garten, der weiter wachsen und sich entwickeln muss. Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung in der Ehe ein Abbild deiner Liebe zu den Menschen ist. Das heißt so, dass wenn die Menschen euch sehen, sagen die, ja, so ungefähr muss Gott sein. So ungefähr muss Gott uns lieben, so wie dieser Mann diese Frau da liebt. Schau mal, wie der seine Frau anschaut. Boah, ich hoffe, Gott liebt mich so. Also das wäre sein Wunsch. Ja. Kann man sagen, okay, das ist um 6.15 Uhr morgens nicht immer so einfach. Ja. Und wenn man todmüde vom Büro zurückkommt und einfach den Kopf knallt, ja, ist das auch nicht so einfach. Ja. Dann ist es gut, dass man, bevor man zu Hause reingeht, einen guten Detox macht. Ja. Jetzt heute Detox-Salate und sowas. Nein, aber dass man Detox hat, dass man kurz im Auto oder vor der Tür sich irgendwo versteckt und sagt, wie mir einmal ein Priester sagte, ein amerikanischer Priester, my day begins now. Mein Tag beginnt jetzt. Das ist jetzt der richtige Moment. Das ist jetzt der Tag, der beginnt, weil jetzt werde ich das leben, was ich versprochen habe. Ich habe meinem Chef nichts versprochen. Ich habe der Berufswelt nichts versprochen. Ich habe nur meinem Ehepartner was versprochen. Das ist mein Auftrag. Und den werde ich nicht hängen lassen. Aber man hat das Recht, es auch mal nicht zu schaffen. Man hat das Recht, auch mal zu schwach zu sein. Ja, Zeichen, ein lebendiges Zeichen deiner Liebe zu den Menschen, ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. So stellt das Sakrament der Ehe sichtbar dar, wie Christus seine Kirche liebt. Okay, also gut, wir lassen das mal, aber ich glaube, das ist schon mal einfach nochmal so vom Hintergrund her. Das heißt, bei eurer Hochzeit, und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr da euch mal zurückdenkt, ich frage die Paare gerne sozusagen, warum ist es wichtig, in der Kirche zu heiraten, und dann sagen sie, ja, weil dann holen wir Gott in unsere Ehe hinein. Und dann sagen sie, das ist schön, das ist gut, ist auch richtig. Aber in Gottes Plan geht es weiter. Es ist nicht ihr, die Gott in eure Ehe hineinholt und in euren Plan, sondern es ist eigentlich Gott, der euch aus eurem kleinen Plan hinausheben möchte in seinen gewaltigen Plan. Es ist sozusagen der Baumeister, der den kleinen Schreiner aus seinem kleinen Schreinereibetrieb herausheben möchte, dass er diese Stützbögen in Notre-Dame de Paris mitarbeiten darf und es wird sein Lebenswerk. Und auf einmal hat er etwas Gewaltiges mitgemacht. Und das ist nur Steine. Bei euch geht es um eine Lösung. Denn es kann sein, ja, dass ein Mensch, der euch sieht als Paar, sich deswegen daran erinnert, dass es Liebe noch gibt und deswegen nicht aufgibt. Aber darum müssen wir neu werden. Und dafür ist es wichtig, dass wir eben die Ehe erneuern, das Bewusstsein erneuern, uns von neuem daran erinnern, wie groß das ist und vor allem, wie sehr er auf eurer Seite ist. Das ist also, das Neuwerden ist nicht Frucht eines Kraftaktes, richtig für uns Christen immer. Wir müssen nicht stark sein, wir müssen die Tür öffnen. So wie Beten nicht irgendwie Gott von Dingen überzeugen ist, sondern Beten ist Gott sagen, du darfst kommen. Willkommen. Du bist wunderbar. Komm rein. Ich bin klein. Du bist riesengroß. Du bist wunderbar. Das Problem ist, es gibt heute sehr, sehr wenig Spiritualität für Ehepaare. Interessant. Es gibt viel Spiritualität von Menschen für manche, von geweihten Menschen für geweihte Menschen, so fast für Heilige, aber so ganz normale, down to earth, okay, was mache ich jetzt? Und was sagt mir Jesus, was sagt er uns als Ehepaar? Gibt es ganz wenig. Es gibt auch wenige heilige Ehepaare, die sozusagen heilig gesprochen sind. Genau genommen eines. Eines genau genommen. Es gibt einige schon Paare, die als Paar selig gesprochen sind. Es gibt gerade mal eins, die als Paar heilig gesprochen sind. Das sind die Eltern von der Therese von Lisieux. Und die sind nicht die Mega-Frommis, sondern die sind ganz, die sind beide berufstätig gewesen. Total modernes Couple, die als beide Berufstätige sich die Zeit genommen haben für die Armen, für Menschen, die in Schwierigkeit waren, die darauf gesorgt haben, dass ihr Betrieb wirklich christlich zugeht und. Aber es ist ein anderes Thema. Das habe ich neulich entdeckt. Also, und das Wichtige ist, Vollkommenheit in dem Sinne, Heiligkeit, ist nicht vor allem, so wie wir Priester sozusagen zölibatär leben, sondern es ist die Nächstenliebe vollkommen leben. Und das habt ihr und wir haben das gleich viel sozusagen, diesen Auftrag, und wir müssen einander stützen. Sozusagen, Teil eures Gebetes müsste es immer sein, für die geweihten Menschen zu beten, Herr, gib ihnen die Kraft, so zu lieben, wie du liebst. Verändere ihr Herz da, wo sie nicht so lieben, wie du liebst. Wenn du einen Priester siehst, der müde ausschaut, wenn du einen Priester siehst, der nicht mehr leuchtet, weil er vielleicht leidet, weil er vielleicht eine schwierige Erfahrung gemacht hat, wenn du eine Ordensfrau siehst, die irgendwie frustriert aussieht, knie dich vor Gott hin und kniet euch als Paar vor Gott hin und sagt, Herr, leg deine Freude wieder in sie hinein, denn ich brauche die Welt braucht jeden einzelnen von diesen Menschen, damit deine Liebe da, wo die sind, weitergeht. Und so ist es unser Auftrag zu sagen, wenn ich ein Paar sehe, das müde ist, Herr, lege deine Liebe neu in sie hinein, geh sie besuchen, ja, umhülle sie mit deiner Liebe, leg deinen Geist in sie hinein, ja, und erneuere in ihnen, was nur du erneuern kannst. Schick ihnen Menschen an die Seite, die ihnen helfen, sich zu erinnern, wie groß und wie befriedigend ihre Berufung ist. Denn das Schöne, das, was Gott von euch möchte, das könnt ihr alle. Das könnt ihr alle. Er möchte nur, dass ihr heute einander gut seid und heute, nur heute, dem anderen diese Liebe zeigt und in dem Maße des Möglichen eure Liebe zeigt, am besten so wie der andere das am meisten braucht, so wie der andere sich das wünscht, geliebt zu werden. Oder noch besser gesagt, so wie Gott durch mich hindurch eigentlich dir zeigen möchte, wie sehr er für immer für dich da sein möchte. Das heißt eigentlich, die Liebe in der Ehe will eigentlich ein Ort sein, meine Augen wollen ein Ort sein, mein Gesicht, meine Arme, durch die hindurch Gott meinem Ehepartner zeigt, wie sehr er meinen Ehepartner liebt. Das ist sein Traum. Aber dafür muss er uns richten. Dazu muss er uns heil machen. Und dazu müssen wir beten, weil sonst, wir können nicht wissen, wer der andere ist und wer der andere sein soll. Ja? Der Traum Gottes, dass dein Ehepartner sein Kunstwerk, das Kunstwerk Gottes, zur Fülle kommt, das weiß nur Gott, was das für ein Kunstwerk ist. Nur Gott weiß, was er aus deinem Ehepartner machen möchte. Aber wenn du horchst, wenn du die Augen schließt und wenn du sagst, mein Gott, lege dein Wissen um meinen Ehepartner in mich hinein. Klammer auf, Weisheit, ja? Das ist Weisheit. Buch der Weisheit, Kapitel 7, 8, 9, nachlesen. Tolle, tolle Kapitel. Lege dein Wissen um, wer mein Ehepartner ist, in mich hinein, damit ich das für ihn oder sie sein kann. Damit ich an deinem Werk mitarbeiten kann und nicht versuchen kann, dich zu überzeugen, dass du endlich verstehst, was ich brauche. Sondern damit ich dein Kunstwerk, Herr, in ihm, in ihr ein bisschen weiterführen darf. Dass ich deinem Plan über ihr, über sein Leben dienen darf. und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja? Also da, und dann sagen wir, also wenn der mir das sagen kann, dann will ich das gerne machen. Und aus irgendeinem Grund sind wir, wenn wir in diese Logik eindringen, noch viel froher. Also, lieben lernen, ja, wirklich in diesem Sinne, lieben lernen, neu werden. Okay. Jetzt möchte ich ganz kurz einfach einige Facetten der K-Tage aufblättern. Einfach nur ganz kurz, ja, weil wir wollen heute auch pünktlich enden, sodass ihr morgen motiviert seid, am Abend das auch nochmal zu beginnen. Und am Schluss gebe ich noch einen Fragebogen mit, der das in sich hat und den ihr dann morgen miteinander als Paare versuchen könnt zu beantworten. So habt ihr ein bisschen Challenge für den Tag. Also, die K-Tage sind deswegen so besonders beeindruckend, weil in den K-Tagen Dinge sichtbar werden, die sonst nicht so sichtbar werden. Es wird offensichtlicher, weil in den K-Tagen natürlich das Leiden Jesu größer ist. Aber was wichtig ist, er rettet uns nicht durch sein Leiden, sondern er rettet uns durch seine Liebe. Nur in Leiden ist seine Liebe größer. Das heißt, er rettet uns nicht, weil er so viel Schmerzen hat, sondern er rettet uns, weil seine Liebe so viel größer ist, weil er trotz der Schmerzen weiterliebt. Okay? Das heißt, und es ist ein guter Schmerz. Ja? Das, was mir mal eine Mutter gesagt hat, die ihr viertes Kind erwartete, die sagt mir, ich freue mich auf den Schmerz, weil es ein guter Schmerz ist. Es gibt guten Schmerz. Guter Schmerz ist der Leben hervorbringt. Guter Schmerz ist der, wenn ich völlig erschöpft bin und sage, so, ich komme jetzt nach Hause und du verdienst es, dass ich dich anlächle, in die Arme nehme und sage, ich freue mich auf dich. Ich freue mich über dich. Ich höre dir jetzt zu. Nicht immer einfach. Es beeindruckt, wenn man Kindern die Passion, das Leiden Jesu vorliest, das ist explosiv. Also die reagieren völlig anders als im Rest vom Evangelium. Weil eben nicht nur das vom Inhalt her so beeindruckend ist, sondern weil, glaube ich, in diesem Leiden, erzählten Leiden, dieser Jesus wirklich da ist und uns berührt und uns erinnert, was eigentlich Liebe ist. Und weil eben auch drin dieser Auftrag enthalten ist. So, ich blätter einfach nur ein paar von diesen Szenen kurz auf und möchte einfach nur kurz ein paar Gedanken mit euch teilen. Einerseits am grünen Donnerstag die Fußwaschung, weil die Fußwaschung ein Zeichen ist, das gewaltig ist. Weil die Fußwaschung ein Zeichen der Demut ist, ich bin dein Diener, und zwar ich bin der Diener des Werkes Gottes in dir. Ich will Gottes Plan über dich dienen und dazu gehört, dass ich dir immer wieder vergebe. Folgendes, nehmen wir mal an, der Ehemann oder die Ehefrau hat einen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und Gott hat diesen Menschen vergeben. Aber mir tut dieser Fehler noch weh. Und ich erinnere den anderen regelmäßig diesen Fehler, dann ist de facto der Fehler noch nicht vergeben. Von Gottes Seite her ja. Aber der andere hat immer noch die Last, dass ich diesen Menschen anschaue als der, der diesen Fehler begangen hat. Das heißt, der andere, solange ich nicht loslasse, wird immer der Mensch bleiben, der diesen Fehler gemacht hat. Und das ist nicht fair, weil Gott hat diesen Menschen losgesprochen und ich müsste eigentlich auch loslassen. Aber das heißt, Gott legt mir eigentlich in die Hände, dass ich diesen Menschen freispreche. Kurze Geschichte. Ich habe ein Paar gekannt, vor vielen Jahren mal, da hat nicht in der Verlobungszeit, aber vor der Verlobungszeit, hat der Mann, der war mit einer anderen Frau. Die kannten sich, die waren schon gut befreundet und nicht verlobt. Und das war für sie wahnsinnig schwer. Und dann kam das irgendwann raus und dann hat ihr das wahnsinnig wehgetan. Und jedenfalls hat es dazu geführt, dass sie irgendwann begriffen hat, Gott hat ihm vergeben, weil er um Vergebung gebeten hat. Er hat sie 1000 Mal um Vergebung gebeten, aber der Schmerz bei ihr blieb. Und daraufhin hat sie irgendwann begriffen, dass es Gott ihr in die Hände gelegt hat, in seinem Namen ihn für immer freizusprechen. Und sie hat realisiert, mein Gott, ich habe jetzt wirklich einen göttlichen Auftrag. Den göttlichen Auftrag, dich für immer freizusprechen. Und Gott wartet, bis wir das tun. Aber das können wir auch dann nur tun mit ihm zusammen. Und das konnte sie mit Gott zusammen. Und auf diese Weise wurde dieser, aus diesem Auftrag und aus diesem Vergebungsspruch wurde eine noch viel größere Nähe untereinander, eine noch viel größere Komplizität zwischen den beiden. So, die großen Dinge vergeben ist eine Sache, die kleinen Dinge vergeben ist viel schwieriger. Und ich möchte kurz einfach nur erwähnen, die kleinen Dinge, die der andere vielleicht gar nicht ändern kann. Es gibt die kleinen Dinge, die uns manchmal ein bisschen schwerfallen. Zum Beispiel, dass du zu laut lachst oder dass du nie über meine Witze lachst. Dass deine Witze nie lustig sind. Dass du immer unpünktlich bist oder dass du immer schon im Auto wartest und wenn ich dann endlich komme, einfach nur kommentarlos losfährst und mir dann mich zeigst, dass ich mal wieder zu spät war. Wie auch immer, ja. Die Tatsache, dass du eben tendierst, ein bisschen geizig zu sein. Oder dass du tendierst, ein bisschen verschwenderisch zu sein. Die Tatsache, dass du ein bisschen unordentlich bist. Die Tatsache, dass du die berühmten Krümel auf dem Tisch nicht siehst und ich sehe sie dauernd. Die Tatsache, dass du ein nicht sehr gutes Gedächtnis hast. Oder die Tatsache, dass du ein viel zu gutes Gedächtnis hast und dich an Dinge erinnerst, die ich völlig vergessen habe. Und plopp, sind sie auf einmal da. Und ich habe keine Chance. Die Tatsache, dass du manchmal seltsam reagierst oder manchmal gar nicht reagierst. Die Tatsache, dass du irgendwie nicht mehr genau dieselbe Person bist wie früher. Dass du dich verändert hast. Und das sind Dinge, für die ich den anderen eigentlich nicht strafen darf. Sondern es sind Dinge, die der andere nicht ändern kann. Es gibt Dinge, die kann der andere ändern. Und es gibt Dinge, die sind strukturell. Und wichtig sind, dass ich ganz bewusst und ausdrücklich mir sage, die Dinge, die du nicht ändern kannst, die lasse ich los. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, was einige von euch schon kennen, aber andere noch nicht. In meiner Gemeinschaft in Düsseldorf damals war ich der Einzige, der die Krümel auf dem Tisch gesehen hat. Und viele Menschen sehen Krümel auf dem Tisch nicht und andere sehen sie. Und oft sind es Frauen, die die Krümel sehen und Männer nicht. Aber es gibt Männer, die sind eben so ein bisschen Freaks, ja, und die sehen dann die Krümel überall. Und ich bin so einer. Daraufhin habe ich die Krümel gesehen und ich habe sie immer gesehen und überall. Ja. Und daraufhin habe ich meinen Mitbrüdern gesagt, dass da Krümel sind und dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn die den Tisch abräumen, dass sie auch die Krümel wegmachen. Ah, tut mir leid, ja klar, logisch. Haben wir jetzt nicht gesehen. Krümel waren immer noch da. Und Krümel waren auch am nächsten Tag da. Und ich habe mich lange aufgeregt, bis ich verstanden habe, die können die Krümel nicht sehen. Es ist strukturell. Es gibt Menschen, die werden Krümel nie sehen. Es sei denn, wenn du ihn nimmst und so und da und sagst, ja stimmt, das ist ein Krümel. Okay? Es gibt Menschen, die verstehen nicht pünktlich los, sondern die denken daran, loszugehen, wenn es Zeit ist. Das ist so. Die Frage ist, ob sich lohnt, darüber sich aufzuregen. Man kann beginnen, darüber sich nicht mehr aufzuregen, wenn man beginnt, wenn man sich entscheidet, dass man dieses Thema für immer in die Hände Gottes legt, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil es sich einfach nicht lohnt. Weil es einfach nicht wichtig ist und weil es uns jedes Mal, du kriegst nicht mal was mit und ich ärgere mich. Klammer auf, wenn ich mich ärgere, dann sagt mir das mehr über mich selber als über dich. Okay? Wenn ich mich ärgere, sagt mir das mehr über mich selber als über dich. Weil ich mich ärgere. Okay? Wenn ich mich ärgere, habe ich ein Problem. Du vielleicht auch, aber ich auf jeden Fall. Also, ganz bewusst, wir haben nämlich versprochen, in guten und in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit, um Krankheit kann man denken an die großen Krankheiten. Ja, die kann man vergeben. Aber Krankheit ist auch, wenn der eine einfach nicht komisch ist oder immer schnieft. Krankheit ist, wenn der eine einfach ja, eben diese Macken hat. Das ist krank. Und ich habe versprochen, dass ich dich lieben werde. Das heißt, dass ich dir nicht vorwerfen werde. Wie genial ist das, wenn ich mir an diesem Wochenende den Vorsatz fassen könnte, dir das nie wieder vorzuwerfen. Nicht nur äußerlich, sondern nicht mal innerlich. Dir nie wieder vorzuwerfen, weder mit Blicken noch Gedanken, nicht mal in meinem Herzen, dass du unpünktlich bist. Oder dass du zu geizig bist. Nie wieder. Sondern für immer das loslassen und einfach nur noch sagen, ich freue mich, dass ich dich an meiner Seite habe. And the rest is just not worth it. Aber warum ist das so wichtig? Nicht einfach, weil, ja, jetzt, wie schön, jetzt streiten wir uns nicht wegen diesem einen Punkt. Nein, sondern wenn ich dir das vergebe, das heißt, ich lasse diesen Punkt los und ich verzichte auf diesen Punkt in meinem sozusagen Gebiet, dann hole ich den Frieden Christi in diese Welt hinein. Dann mache ich die Vergebung Christi, wenn er den Menschen vergeben hat, seinen Jüngern vergeben hat, dass sie nicht da waren, wenn er am Kreuz hing, dass er der Magdalena vergeben hat, dass sie eine Sünderin war, dass er den Pharisäern vergeben hat. Diese Vergebung, die die Welt gerettet hat im Moment, als Jesus da war, die habt ihr den Auftrag, heute nach und weiter zu leben. Und wenn du vergibst, dann erfüllst du deinen Auftrag, die Vergebung Jesu in diese Welt hineinzuholen und heute gegenwärtig zu machen. Dann wirst du Ort, wo die Vergebung Gottes, der nämlich durch dich hindurch den anderen freispricht, heute weitergeht. Realisiert ihr, wie groß das ist? Das heißt, dann erfüllst du deine echte Berufung als Ehepaar. Als Christ und als Ehepaar. Okay? Also wirklich, diese Vergebung Christi in die Welt, in die Ehe, in unsere Familie, in die ganze Welt hineinholen. Okay? Also ich glaube, da kann man verstehen, das ist groß und es geht um viel Größeres. Da können wir morgen noch ein bisschen nachhaken in den Fragen. Dann gehe ich einen Schritt weiter. Die Eucharistie. Er gibt uns die Eucharistie. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus sagt im Abendmahlsaal, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ja, klingt sehr schön. Und dann am Kreuz hängend setzt er das um. Und dann sagt er, by the way, das habe ich gemeint. Nicht nur das mit dem Brot, sondern das hier, das habe ich gemeint. Dass meine Arme für immer für dich ausgestreckt sein werden. Dass du immer weißt, wo du mich findest. Dass ich immer verfügbar bin. Dass meine Seitenwunde immer offen für dich ist. Dass mein Körper voller Wunden ist, damit der letzte Sünder auch in mir einen Ort findet, wo er sich verstecken kann. Wo er Zuflucht findet. Dass meine Hände offen, alles ist offen bei mir. Du darfst immer kommen. Ich bin verfügbar, ich bin da. Ich bin da für dich, so wie du mich brauchst. Zu Christus dürfen wir kommen, egal wie wir sind, immer. Und wir sind immer willkommen. Dann sagt, okay, also wenn ich sage, das ist mein Leib, dann meine ich das alles. Und ihr habt vor dem Altar gesagt, ich gebe mich dir ganz hin, ich nehme dich ganz an. Das ist mein Leib. Und ihr habt begonnen, nach der Hochzeit, durch euer ganzes Leben zu sagen, das ist mein Leib. Mit eurer Verfügbarkeit, eurer Aufmerksamkeit, mit eurer ehelichen Liebe, mit euren Gesten, mit euren Worten. Nur nach der Hochzeit, was hat sich geändert zwischen vorher und nachher? Vorher war eure Liebe etwas zwischen euch beiden. Das war schön, aber das war zwischen euch beiden. Durch die Hochzeit, durch das Sakrament, hat Gott eure Liebe hineingehoben in seinen Auftrag. Okay? Jesus hat eure Liebe hineingehoben in seinen Auftrag. Eure Gesten, eure Worte, eure Gedanken. Alles, was du denkst, redest und tust, wird hineingehoben sein in seinen Auftrag und wird sozusagen, hat ab dann eine neue Bedeutung. Das heißt, eure Liebe hat seit eurer Eheschließung die Bedeutung, dass ihr seinen Auftrag weiterführt. Im französischen Tagesgebet bei der Hochzeit heißt es sogar, sie weihen dir ihre Liebe. Also das ist ganz ausdrücklich gesagt. Ich habe im Deutschen geschaut, habe das jetzt nicht so gefunden, aber wirklich, sie weihen dir ihre Liebe. Das heißt, sie dedicate, ja, sozusagen, sie bekommt einen neuen Sinn. Der Sinn zwischen unserer Liebe ist nicht mehr, dass wir uns gut fühlen. Es ist schön, wenn das ist. Aber der Sinn unserer Liebe wird jetzt, dass wir seine Liebe in dieser Welt fortführen. Und das, glaube ich, kann uns helfen, wenn wir mal keine Lust haben. Das kann uns helfen, wenn wir mal schlecht drauf sind. Das kann uns helfen, wenn wir nicht motiviert sind. Weil dann kann ich sagen, okay, wenn es jetzt nur um mich ginge, aber wenn es um deinen Auftrag geht, es ist eine Welt, die steht in Flammen, dann mache ich das gerne. Und wenn ich damit unseren Kindern helfen kann, heiliger zu werden, go for it. Dann kriegst du das. Wenn wir nämlich damit die Vergebung, den Frieden, die Hingabe, die Treue, die Reinheit, die Liebe, den Mut Christi in diese Familie hineinholen, go for it, dann will ich alles. dann will ich das Beste geben. Das ist das Schöne am Eheversprechen. Es macht euren Auftrag so viel größer, dass dieser Auftrag euch schützt vor dem es nicht leben wollen. Johannes Paul II. Nannte das die Logik der Eucharistie. Eucharistie ist immer verfügbar. Immer verfügbar. Du kannst die Eucharistie sogar zu dir nehmen, ohne dessen würdig zu sein. Und er wird nichts machen. Du kannst Jesus manchmal empfangen, ohne dass du an ihn denkst. Oder du bist vielleicht in schwerer Sünde. Und du empfängst ihn trotzdem, weil du nicht checkst, was das bedeutet. Und er lässt es über sich ergehen, einfach weil er hofft, dass du irgendwann mal begreifen wirst, was du ihm bedeutest. Und was er dir eigentlich schenken möchte. Logik der Eucharistie. Okay? Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt er beim letzten Abendmahl. Das heißt, auch die Hingabe in der Liebe bis hinein in die eheliche und geschlechtliche Liebe sehnt er sich danach, dass ihr diese Art der Liebe liebt als eine Liebe, die sozusagen seine Liebe weiterführt, die den anderen annimmt, die sich dem anderen hinschenkt, die nicht sich selber sucht, nicht manipuliert, nicht fordert, nicht Druck macht, sondern die sich öffnet für den anderen, damit Gott durch mich hindurch geschenkt werden kann für dich. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es geht um Großes. Wir tun das in der Eucharistie. Ihr tut das in jedem Blick, in jedem Gedanken, in jedem Wort, in jeder Geste. Das ist alles gerufen, da hineinzukommen. Und das alles könnt ihr im Gebet sozusagen in seine Hände hineinlegen und sagen, Herr, besuche diese Orte, wo unsere Liebe noch nicht heil ist, noch nicht heilig ist, damit du da König werden kannst. Das müsst ihr nicht schaffen, das müsst ihr annehmen lernen. Annehmen lernen. Gethsemane, ich werde mir vielleicht erlauben, ich sehe jetzt nur einige Gesichter, darf ich bis 15:45 weiterreden? Ja? Sehe ich Kopfnicken hier, einige Kopfnicken? Okay, ich habe einige Kopfnicken gesehen. Okay? Versprochen, um 15:45 haben wir auch. Okay, alles klar. Weil es ist zu schade. Ich habe zu lange geredet am Anfang, was war wichtig. Der Heilige Geist hat mich auf einen anderen Weg geführt. Also, in Gethsemane einfach nur zwei Dinge. Das eine ist, Jesus sucht Freunde. Er sagt seinen Freunden, kommt mit mir, betet mit mir. Ich kann nicht ohne euch. Ja, wie schön, wenn du mal richtig down bist und du kannst zu deinem Ehepartner sagen, komm, bete mit mir, ich kann nicht mehr. Komm, ich schaffe das nicht. Ich brauche jetzt deine Hand und dein stilles, ruhiges Gebet an meiner Seite. Selbst wenn du gar nichts betest, einfach nur meine Hand hältst, während ich bete, ist das schon gut. Jesus hat sich danach gesehnt. Das war, was er gewollt hat. Einfach Unterstützung, das heißt menschliche Unterstützung. Das heißt, er sagt, ich brauche deine Stütze. Das heißt, wir dürfen das brauchen. Er hatte Zeugen gesucht, er hat einen Zeugen gebraucht, der sieht, was er da in diesem Moment am Abend in Gethsemane tut. Er war nämlich ein Held. Und John Eldridge sagt in einem seiner ganz, ganz tollen Bücher, nämlich Love and War, das wilde Herz der Ehe, sagt er, wir brauchen einen Zeugen des Lebens. Das heißt, jemanden, zum Beispiel wir Männer brauchen, jemanden, der zumindest sagen kann, ich habe gesehen, was du getan hast und ich bin so stolz auf dich. Wir brauchen jemanden, der sieht, was wir tun. Wir brauchen die Frau, die erschöpft ist und nicht mehr kann und trotzdem sich bemüht. Und der Mann, der einfach nur aufgibt und trotzdem sich bemüht. Wir Menschen brauchen jemanden, der Zeuge ist unseres Lebens, das sich weiterentwickelt, das sich weiter öffnet, das Fortschritte macht, das ringt um etwas und das sich nicht beklagt, obwohl ich mich beklagen könnte. Und wie schön, wenn der andere sagen kann, ich habe gesehen, du hättest dich jetzt früher beklagt, heute machst du es nicht mehr. Wow. Ich liebe dich dafür, ich finde das toll. Ja. Früher hättest du schlecht reagiert, heute sehe ich, dass du es mir vergibst. Ich danke dir. Früher hättest du es mir vorgeworfen, heute sehe ich, dass du es verstehst. Früher hättest du nicht reagiert, heute kommst du und nimmst dich an der Hand und sagst, erzähl mir, was du hast. Wo ist dein Problem? Ja. Danke, dass du mit mir diesen Weg gehst. Ja, wir brauchen ein Zeugen unseres Lebens. Aber anders in Gethsemane auch, Jesus hat nicht nur gebetet, um Kraft zu finden, sondern er hat auch gebetet, sozusagen, um den Vater und das Licht des Vaters in die dunkle Welt hineinzuholen. Er rang beim Beten um Treue. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus wollte spüren in sich die Rebellion gegen den Plan des Vaters, weil er nicht verstanden hat. Damit er euch zeigt, wie man trotzdem weiterleben kann, wenn man nicht versteht. Wenn man den anderen nicht versteht, dass man trotzdem weiterleben kann. Das ist extrem wichtig. Also diese Nacht in Gethsemane ist extrem wichtig. Darum ist es auch wichtig, dass man diese ganzen Szenen liest gemeinsam. Die Fußwaschung, die Eucharistie, Gethsemane, das Kreuz, damit man da mithorchen kann. Was ist da geschehen? Was geschieht da im Herzen Jesu? Mithorchen im Herzen Jesu, der ringt um die Treue, um am Schluss sagen zu können, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und er entscheidet sich, sich völlig hinzugeben, obwohl er nichts versteht. Und als Paar habt ihr den Auftrag, dieses um Licht ringende Beten in dieser Welt weiterzuführen. Die Menschheit braucht einige Menschen, und zwar am besten Paare, denn da, wo Paare sind, sind Mann und Frau zusammen und da ist Gott da. Die Welt braucht Paare, die den Mut haben, zu beten und zu ringen, um Gott in diese Dunkelheit hineinzuholen. Und die Welt braucht Paare, die auch mal, wenn sie nicht verstehen, trotzdem ringen und beten. Jesus will euch in seine Sendung hineinholen. Wenn ich wache und bete, wenn wir wachen und beten, werden wir immer Kraft finden zur Treue, zur echten Hingabe und diesen Auftrag weiter zu leben. Und dann sozusagen führe ich das nächtliche Beten Jesu heute fort. Und die Welt braucht das immer noch. Dann springen wir kurz weiter zum Karfreitag. Da kann man viele Dinge sehen. Da kann man zum Beispiel sehen, Jesus vor Pilatus. Jesus, der es akzeptiert, unschuldig beschuldigt zu werden und der uns nicht beschuldigt. Der freiwillig und voller Freude den Platz dessen nimmt, der eigentlich schuldig war. Wie schön, wenn wir den Platz des anderen einnehmen können. Wenn wir sagen, eigentlich, it was your turn, eigentlich hättest du, keine Ahnung, heute Geschirr waschen, Müll rausbringen, keine Ahnung. Und einfach sich freuen, dass ich es machen darf. Ja, ich stehe nicht vor Pilatus, aber ich kann es trotzdem. Ich kann diesen Platz einnehmen. Oder zum Beispiel, wenn es darum geht, wer gibt als Erster zu, dass er nicht recht hatte, dann kann es sein, dass in einem Paar der andere es nie schafft. Es kann passieren. Es kann passieren, dass es einen gibt, der schafft es, für den ist es immer leichter zu sagen, komm, mach mir wieder Frieden. Dann kann man sich denken, warum muss immer ich das machen? Doesn't matter. Was wichtig ist, ist, dass jemand den ersten Schritt machen kann. Jesus trägt das Kreuz und es wird ihm geholfen, das Kreuz zu tragen. Wie schön, wenn ich sagen kann, meinem Ehepartner sein Kreuz, ihr Kreuz tragen, helfen. Das, was schwer ist für heute. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du kommst zurück von der Arbeit und hast einen super Tag gehabt und willst allen davon erzählen. Und nehmen wir mal an, dein Ehepartner hat einen miesen Tag gehabt. Und du einfach aus Liebe erzählst kein Wort von deinem tollen Tag, sondern du siehst, dass da alles nicht stimmt und setzt dich einfach hin, nimmst die Hand und lässt dir alles erzählen und fragst weiter und willst weiter verstehen. Einfach nur so. Da hast du wirklich deinem Ehepartner geholfen, das Kreuz zu tragen. Oder irgendwas mitzutragen, was in diesem Moment schwer ist. Versuchen zu verstehen, was für den anderen in diesem Moment schwer ist. Wir alle haben zu tragen und wir alle haben viel zu tragen. Wie schön, wenn ich im anderen ein offenes Herz finden kann. Eines der größten Geschenke ist ein verfügbares Herz, wo Platz ist. Ja. Aber dafür muss ich abladen, meine eigene Herzens-Spam beim Herrn, damit da Platz ist. Okay, ich springe jetzt nur noch zum Karsamstag weiter. Vielleicht noch ganz kurz nur ein Wort zu Maria. Ich liebe die Szene, wo sie am Fuß des Kreuzes steht und sie macht zwei Sachen. Sie steht und bleibt und sie schaut. Ja, dieses Ausharren an der Seite des anderen. nicht schnell aufgeben. Ausharren an der Seite des anderen. Und dieses Schauen, in der Ehe extrem wichtig, sich anschauen, sich liebevoll anschauen, sich vergebend anschauen, sich geduldig anschauen. Ja, der strenge, der harte Blick kann so viel kaputt machen. Das Wegschauen, wenn man eigentlich hinschauen sollte, kann wehtun. Also dieses Hinschauen ist so wichtig. Maria schaut die ganze Zeit, bis Jesus sagt, es ist vollbracht. Das Dasein, das Hinschauen, den Blick des anderen erleben. Ein Paar hat mir erzählt, wunderschöne Geschichte, er hatte die ALS-Krankheit. Und als er nicht mehr sprechen konnte und sich nicht mehr bewegen konnte, eigentlich nur noch schauen konnte, hat sie gesagt, habe ich mich zu ihm hingesetzt, habe seine Hand gehalten. Und dann haben wir uns angeschaut. 20 Minuten, halbe Stunde lang. Und sie hat gesagt, wir haben Dimensionen unserer Liebe entdeckt, die wir nie gekannt haben. Weil die Liebe immer abgelenkt war von Äußerlichkeiten. Und auf einmal haben wir uns einfach nur im Aufeinanderschauen hingegeben. Wurden wir echtes Geschenk füreinander. Ein wunderbarer Gedanke. Und ich denke, Jesus hat uns Maria übergeben, damit wir, wenn wir erschöpft sind, jemand am Fuße unseres Kreuzes stehen haben. Und wenn ich merke, dass der andere mal nicht mein Leid tragen kann, weil es zu schwer ist und weil der andere selber erschöpft ist, dann möchte ich dich einladen, dass du Maria an den Fuß deines Kreuzes holst und sagst, okay, Maria, schau mich einfach nur an, damit es bei dir gut ist, dass es in deinen Augen gut ist, dass ich in deinen Augen neuen Frieden finde. Okay, ein letzter Gedanke. Karsamstag. Jesus wird ins Grab gelegt. Ein riesen Stein wird vors Grab gelegt. Die Tür ist zu. Es wird nichts mehr gesehen. Es scheint sozusagen alles verloren. Es kann in der Ehe Momente geben, in denen uns das geschieht, in denen man auf einmal nichts mehr sieht, nichts mehr versteht, nichts mehr spürt. In dem die Motivation weg ist, in dem das Gefühl weg ist, in dem ich plötzlich aggressiert bin, in dem ich plötzlich genervt bin über Dinge. Das kann nach 3 Jahren geschehen. Das Typische ist ja diese 3 Jahre, wo die Liebe halten, wo die Liebe hält, sozusagen die emotionale Liebe. Und dann beginnt eigentlich die wirkliche Liebe. Ja? Aber das ist auch noch 15 bis 20 Jahren, kommt so eine neue Etappe, wo die Kinder aus dem Haus gehen. Und dann muss ich ganz neu lernen, wer sind wir zwei eigentlich, wenn wir den Auftrag begreifen. Dann wissen wir das. Aber auch eine neue Art von Beziehung nach 40 Jahren Ehe oder ein bisschen über 40, wo auf einmal der eine und der andere schneller älter werden und ich aufeinander Rücksicht nehmen muss und ich will vielleicht preschen und der andere braucht Zeit oder der andere. So dieses, wo man auf einmal irgendwie den anderen nicht mehr spürt. Und es kann so Momente geben, wo das geschieht. Und es gibt, was man bei den Heiligen nennt, die Nacht der Seele, wo die Heiligen auf einmal nichts mehr gesehen haben, nichts mehr verstanden haben von Gott, Gott völlig verloren haben. Und das hat Gott zugelassen, um sie noch mehr zu reinigen und damit sie noch heiler, noch größer, noch wunderbarer werden und noch größere Zeugen werden. Und Yves Semen, der ein großer Experte von Johannes Paul II. Ist, sagte eben, wenn es das bei den Heiligen gibt, warum soll es nicht bei denen geben, die auch zur Heiligkeit gerufen sind, aber eben anders? Bei den Priestern und geweihten Menschen und bei den Ehepaaren, die auch zur Heiligkeit gerufen sind, da kann es auch geschehen, dass auf einmal entweder man den anderen nicht mehr versteht oder nicht mehr spürt. Und wie schön, wenn man dann sagen kann, okay, ich spüre dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr, aber mein Auftrag ist Gott sei Dank immer noch da. Ich habe den Ehering, der mich daran erinnert, dass Gott jetzt meine Liebe sogar noch mehr braucht, weil sie jetzt sogar noch wertvoller ist, als sie jemals war, weil ich jetzt vielleicht nicht spüre, weil ich jetzt vielleicht nicht erlebe. Man kann nicht unbedingt neu fühlen, das kann man nicht, aber man kann neu entscheiden und sich neu darauf einlassen. Man kann Gott in die Augen schauen und sagen, ja, komm neu in unsere Ehe hinein, verfüge über mich, ich bin da für dich. Du darfst auf mich zählen. Und auf diese Weise können sogar Momente der Dunkelheit und Nächte Orte des echten Wachstums werden, wo wir Gott in die Verzweiflung vieler Menschen in dieser Welt hineinlassen und wo wir diese Art von Treue bis zum Ende im Leben Jesu weiterführen. Okay, ich wollte jetzt diese Momente mit euch teilen, einfach damit ihr erleben könnt, dass diese Art von Liebe möglich ist und dass diese Art von Liebe eigentlich ein wunderbarer Auftrag ist, der von Gott kommt und der euch durch die Eheschließung in seinen Auftrag hineingeholt. Und jetzt werde ich mit euch einen Fragebogen teilen. Den werde ich versuchen, hier auf die werde ich versuchen, hier zu projizieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz sehen, wo ich hier bin. Sekunde mal. Ein kleines Momentchen dauern. Entschuldigung, ich bin gleich da. So, hier kommt Konverter. Okay, und zwar, ich werde versuchen, das einigen zu schicken, die sozusagen meine Verteiler waren. Aber ich werde jetzt auch, warte mal, ich werde jetzt auch diesen Bildschirm mit euch teilen. Der hier. Und möchte euch einladen, ich werde, ich kann sogar versuchen, genau, ihr seht das jetzt im Prinzip, ihr könnt vielleicht versuchen, diesen Fragebogen entweder mit einem Screenshot oder abzufotografieren. Ich lasse den einfach nur mal eine Minute da dran. Und ihr könnt versuchen, derweil sozusagen den da raus zu kopieren, abzufotografieren. So, und jetzt werde ich versuchen, auch hier noch was zu machen. So, okay, jetzt.
Könnten Sie etwas näher ranzoomen?
Ja, manchmal, das versuche ich jetzt mal. Also wir können das jetzt so machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Geht das? Sieht man das oder nicht? Nein.
Paolo, kannst du es vielleicht in den Chat hochladen?
Dann hätte ja, das versuche ich jetzt mal. Sekunde mal. Versuche ich das mal. So, Sekunde mal.
Jetzt unten Paolo im Chat.
Also.
Sekunde mal.
Ja, jetzt muss ich hier sehen, ich finde das nicht mehr.
Man kann es im Chat reinstellen.
Das kann man eben auf meinem Dings nicht, aber ich mache das jetzt gleich. Sekunde, jetzt mache ich erstmal das hier weg. Okay, so. Kurz mal hier weg. So.
Paolo, wenn du es uns schicken.
Genau. Okay, ich schicke es der Zita. Sekunde mal. So, und jetzt mache ich das nochmal hier. Jetzt werde ich versuchen, hier. Ich weiß leider, also ich schicke es der Zita, aber ich weiß leider nicht, wie man. Also, das ist das Letzte, was mir noch fehlt. Bildschirm freigeben, Reaktion, Teilnehmer. Weiß jemand, wie ich das in den Chat rein tue?
Chat. Du musst nur einfach.
Jetzt schreibe ich Chat.
Jetzt unten
das mache ich Datei. So, jetzt pass auf. Jetzt mache ich hier, mal sehen, ob das jetzt geht. Müsst ihr mir sagen, ob das bei euch ankommt? Sekunde.
Ja, super.
Kommt das?
Bis dann.
Super. Ist da.
Ja, super. Okay. Ist angekommen? Okay, alles klar. Okay, dann wunderbar, dann werden wir, das klappt, tut mir leid, ein bisschen unprofessionell, aber dann werden wir jetzt ein Abschlussgebet machen und ich schicke das trotzdem nochmal, wenn das jemand nicht bekommen haben sollte, dann Ich schicke das an die Hauptportale nochmal weiter. Dann könnt ihr euch an die wenden, über die ihr eingeladen worden seid. Okay? Jetzt machen wir ein Abschlussgebet einfach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir für diesen Moment der Begegnung mit dir und danken dir für alles, was du uns heute Abend gesagt hast. Und es reicht, Herr, dass irgendein Wort heute Abend gut war, dass irgendein Wort heute Abend wichtig war für uns. Und da, wo uns vielleicht das Herz gebrannt hat heute Abend, da wollen wir dich preisen und da wollen wir dir danken und wollen dir danken, dass du uns erinnert hast an deinen wunderbaren Blick auf uns, aber vor allem, dass du das nicht nur irgendwie von uns verlangst, sondern dass du dich auf uns einlässt und dass du, auch wenn wir dann am Sonntag bei der Messe das Eheversprechen erneuern werden, dass du auch erneut zu uns Ja sagen wirst. Die ganze Kraft kommt von dir her und wir vertrauen auf dich. Sei gepriesen für alles, was du uns gibst heute und was du uns morgen geben wirst beim Beantworten dieser Fragen. Möge dein Heiliger Geist diese Paare segnen, Herr. Möge er ihnen Kraft und Freude geben. Möge er morgen bei ihnen sein, wenn sie diesen Fragebogen beantworten, damit du, Herr, Licht leuchten kannst, ganz besonders auf die Punkte, in denen du ihnen etwas sagen möchtest, in denen du sie erneuern möchtest und in denen du sie vor allem an all das Schöne, Heile und Gute erinnern möchtest. Und in dem du alles Schwierige in dich hinein, aus ihnen heraus nehmen möchtest und selber diesen Platz in ihrer Ehe einnehmen möchtest. Herr, bring ihnen bei, zu dir Ja zu sagen, dich hineinzuholen in ihrer Ehe, dich immer neu zu wählen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.
Ja, so ist das.